Ja, lieber Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass wir jetzt vor dich kommen dürfen und wollen dich bitten, dass du uns in unserem innersten, geisteslebenden, stillen Ort schenkst. Ein Ort, wo keine Einflüsse von außen mehr hinkommen können, wo uns kein Mensch erreicht, wo nur du sein kannst. Und mach du dich da mit deinem Wesen und mit deinem Frieden und mit deiner Liebe groß, Herr, dass wir dich anbeten können vom tiefsten Grund unseres Herzens. Und lass uns da verbunden sein mit dir, der Lebensquelle, dass es dann von der Anbetung hier weitergeht in die Anbetung in der Ewigkeit. Danke für alles, was du uns schenkst. Danke für deine Güte. Danke, dass du heute Morgen da bist. Danke, dass du die Noah segnest, dass du sie bedeckst mit deinem Blut, dass du sie offen sein lässt für dich zum Empfangen und zum Weitergeben an uns. Herr, segne du sie und segne du uns beim Hören. Hab Dank dafür. Amen.
Guten Morgen. Wir kommen an beim Lebensabend von David. Wenn man älter ist, wird, seinem Tod näher ist als seiner Geburt, da blickt man manchmal zurück oder oft, was hat sich getan, wie hat mein Leben ausgeschaut. Wir haben inzwischen einiges mitbekommen von Davids Leben. Nach seiner Berufung, nach seiner Salbung ging es durch Höhen und Tiefen, übers Hof, wo König Saul regierte, durch die Wüste, wo er sich 10 Jahre lang aufhielt, versteckt halten musste, nach Hebron, dann nach Jerusalem oder zusammengefasst von Bethlehem nach Jerusalem, wie auch Jesus das tat. Über Davids Gedanken, über sein Inneres haben wir auch ein bisschen was mitbekommen. Da hat die Else uns geholfen mit den Psalmen und ich denke, ihre Vorträge haben uns bestimmt angesteckt. Und zwar so sehr, dass wir zu Hause denken, das wollen wir mal nachprüfen, da wollen wir mehr lesen und auch versuchen, die Verbindung zwischen Psalm und Vorfall oder Begebenheit zu entdecken. Ich habe heute ein neues deutsches Wort gelernt. Oh ja, zuerst muss ich das sagen. Bin ich doch vorgestern Nacht aufgewacht und dachte ich, es ist nicht die Löwe, sondern der Löwe. Habe ich selber entdeckt. Doch sehr gut, oder? Und ihr seid alle so lieb gewesen und habt nicht gesagt, der Löwe, der Löwe. Und ich habe das zumindest 10-mal gesagt. Also ihr seid zu nett. Und so nett bin ich heute nicht zu Ihnen. Denn ich möchte ein bisschen was abhören, die Lehrerin spricht. Und zwar möchte ich ein bisschen schauen, was haben wir mitbekommen. Und ich denke, wenn wir über Davids Leben nachdenken, dann ist es leicht zu sagen, ah, das war der Mann, der hat Ehebruch begangen. Ah, das war der Mann, der hat so versagt in seiner Familie mit Absalom und so. Jetzt möchte ich mal fragen, welche positiven Dinge gibt es über David zu sagen? Was hat uns beeindruckt? Also nicht Kritik jetzt, sondern was hat uns beeindruckt? Da kommt schon eine Hand. Dass er gegründet war in Gott. Dass er sehr demütig war und immer seine Schuld vor Gott bekannt hat. Dass er lange hat warten können. Dass er sich nicht selbst gerecht hat an Saul, sondern dass er Sauls Leben geschont hat. Dass er Barmherzigkeit gezeigt hat, vor allem zum Schluss in seinem Sohn Absalom. Dass er Barmherzigkeit gezeigt hat gegenüber Absalom. Er hatte ein brennendes Herz für Gott. Dass er in jeder Situation immer wieder zurück zu Gott gekommen ist, ja.
Dass Gott ihm immer wieder verziehen hat.
Dass Gott ihm immer wieder verziehen hat, das ist ein Lob für Gott. Es stimmt, und das konnte er, weil David es schaffte, seine Sünden zu bekennen.
Dass er seine Gefühle zuließ, beim Tanzen, beim Weinen.
Dass er seine Gefühle zuließ, dass er getanzt hat, dass er geweint hat.
Er hat den Philistern schon als junger Mann das Fürchten gelernt.
Er hat den Philistern das Fürchten gelernt, indem er gesagt hat, ihr habt mein Gott, den Gott Israels, geschmäht. Und er ist als junger Bursche aufgestanden, wo das ganze Heer Angst hatte und er hat Goliath erledigt.
Dass er auch kleinen Diensten treu war beim Schafhüten.
Dass er in kleinen Diensten treu war beim Schafhüten, genau, dass er nach seiner Salbung nicht gedacht hat, jetzt kann ich mich hinsetzen, bin Gottes Gesalbter, er ist einfach zurückgegangen, hat die Schafe seines Vaters gehütet. Er ließ sich etwas sagen. Sie haben David in seinem Versagen auch kennengelernt, in seinen Tiefen. Ja, da war er ganz ehrlich darüber. Wir bringen einiges zusammen, oder? Und wir erinnern, ja?
Dass er die drei Persönlichkeiten in sich vereint hat, König zu sein, zu herrschen, die Macht zu haben und dennoch Priester, Prophet.
Dass er König war und auch Priester war. Und Prophet war, wer erinnert sich noch die Geschichte vom Bach Besor? Was ist da geschehen? Bitte? Er war fürsorglich für seine Männer, auch für die 200, die zurückgeblieben waren und nichts getan hatten. Ja, wir bringen was zusammen. Anbetung, oder? Auch das, er hat Gott wirklich alle Ehre gegeben, er hat sich selbst vergessen, sich entledigt und vor Gott getanzt. Und er hat sich vor Gott gesetzt und gesagt, wer bin ich, Herr? Er hat sich klein gemacht. Schön. Noch eine Frage. Also ihr seid alle durch. Noch eine Frage. Von Kindern Gottes wird gefragt, dass sie aufstehen und ihre Verantwortung übernehmen. Welche Menschen haben in dieser Geschichte Davids ihre Verantwortung übernommen?
Abigail.
Abigail, yes. Nennen wir zuerst diese Frau, die in einer sehr unglücklichen Ehe lebte, nicht untergegangen ist, aufgestanden ist, ihr Haus geführt hat, wo ihr Mann versagte und dann David bewahrt hat vor Sünde. Sie waren schon dran. Der? Nee, Nathan, der Prophet Nathan, der hat auch Verantwortung übernommen. Stimmt, er hat David also gewarnt, ermahnt sogar. Jonathan. Der gute Freund, was hat er gemacht? Er hat Davids Hand in Gott gestärkt. Ja?
Samuel.
Samuel hat seine Verantwortung übernommen. Das war natürlich auch gefährlich, dass er von Rama nach Bethlehem musste, vom König gesehen werden könnte und dann hätte erklären müssen, was er machen würde. Da war noch eine Hand. Absalom hat Samuel hat seiner Schwester gerecht. Das war nach dem Gesetz nach eigentlich das, was getan werden musste. Ja, gut. Spannend, oder? Habt ihr das alles vorher auch gewusst? Nicht. Ich auch nicht. Ja, zurück zu Davids Geschichte. Also in Philipper 1, Vers 6, Neues Testament, da sagt uns Paulus, dass Gott das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen oder vollenden wird. Und das hat er auch bei David getan. Man kann das auch so erklären, Gott verwirklicht seine göttlichen Absichten mit individuellen Menschen wie auch mit dieser Welt. Gott hat das letzte Wort. Auch wenn wir Umwege machen oder Probleme verursachen oder andere Wege gehen, er kommt an sein Ziel. Und er ist auch mit David ans Ziel gekommen, denn David ist tatsächlich König über ganz Israel geworden. Er hat, nachdem er in Hebron knapp 7 Jahre regiert hat, noch 33 weitere Jahre in Jerusalem regiert als König über ganz Israel. Seine Regierungsperiode habe ich im ersten Vortrag gesagt, das haben Sie natürlich längst schon vergessen. Ich musste auch heute nachlesen, was war auch wieder. Seine Regierungsperiode hat gedauert von ca. 1000 bis 961 vor Christus. Und dann ist Salomo gekommen. In 2. Samuel 22 finden wir Davids Dankpsalm. Den hat er sehr wahrscheinlich am Ende seines Lebens geschrieben. Und dieser Dankpsalm in 2. Samuel 22 ist Psalm 18 geworden. Findet man also auch zurück. Im Buch der Psalme ist ein fantastischer Psalm, wo David viele Bilder für Gott nennt. Er ist sein Fels, er ist seine Burg, er ist sein Erretter, sein Hort, sein Schild, das Horn seines Heils. Er nennt Gott meine hohe Feste, meine Zuflucht, meine Leuchte. Und in diesem Psalm finden wir auch die bekannte Aussage, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Das hätte das Volk wissen müssen, als sie vor der Grenze des verheißenen Landes standen, oder? Und sagten, die Mauer hier, alle Städte sind ummauert und das schaffen wir ja nicht. 4. Mose 13 und 14. Er sagt in diesem Psalm auch, er macht meine Füße dem Hirschen gleich und stellt mich hin auf meinen Höhen. Er sagt, du schafftest Raum meinem Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Lese diesen Psalm. Lese diese Psalmen. Heute Morgen zu Hause. Dieser Psalm erzählt uns, David erzählt uns in diesem Psalm, was Gott für uns ist. Es sagte mir heute jemand, die Geschichte von Michael hätte ihr geholfen. Und zwar, dass David, als er nach Hause kam, von Michael verachtet wurde. Und sie sagte mir, wenn ich morgen nach Hause gehe, dann kommt mir dasselbe entgegen. Verachtung. Da wird nicht gefragt, wie war das. Da wird vielleicht nur gespottet. Lese diesen Psalm. Und merke euch das, wenn ihr morgen nach Hause kommt und niemand fragt, wie war es. Die wollen nur ihre eigenen Geschichten erzählen, wie es bei ihnen war. Die wollen erzählen, was sie brauchen. Oder vielleicht wartet niemand auf sie. Lese diesen Psalm. Und denke mal nach bei jedem Wort. Er ist mein Fels, er ist meine Burg, er ist mein Erretter, was das bedeutet. Und nehme das auf. Erinnere euch das selber daran. Unser Gefühl erzählt uns das nicht immer. Unser Gefühl flüstert uns oft ein, Gott ist nicht da, hat dich vergessen, ist woanders beschäftigt. Lese diesen Psalm. Ja, und dann Psalm 2. Samuel 23. Wir können also nicht auf den Psalm eingehen, da brauchen wir noch eine Woche. Aber ich glaube, ihr habt schon Gäste nächste Woche, oder? Wir können nicht bleiben. Nee, können wir nicht. Also, 2. Samuel 23. Und dies sind die letzten Worte Davids. Ausspruch Davids, des Sohnes Isais. Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. Kann auch heißen, der so lieblich zu singen versteht. Wenn Roswitha so einen Brief schreiben würde, dann könnte sie sagen, die so lieblich zu pfeifen weiß. Haben wir ja gehört. Der so lieblich zu singen versteht. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Ja, es hat gesprochen, der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet, sagt David. Der Fels Israels hat zu mir geredet. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken. Von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Ja, ist nicht so mein Haus bei Gott? Hat er mir doch einen ewigen Bund gesetzt, sagt David, in allem geordnet und bewahrt, denn all mein Heil und all mein Wohlgefallen lässt er es denn nicht sprießen. Gott hat einen Bund mit David geschlossen. Es sollte aus ihm, aus seinen Nachkommen, der große König Jesus geboren werden. Die davidische Dynastie, das Haus Davids, hat ununterbrochen ganze 4 Jahrhunderte bestanden. 400 Jahre die davidische Dynastie. Königshäuser, wo Könige Nachkommen von David waren. Ich zitiere hier einen Bibelkommentator, Wirsbe, der schreibt, nach Salomos Tod teilte sich die Nation in die 10 Stämme des nördlichen Königreiches Israel, wir kennen das, Hauptstadt Samaria, und die 2 Stämme des südlichen Königreiches Juda, Hauptstadt Jerusalem. Von 20 Königen, die nach Salomo in Juda herrschten, konnte man lediglich 8 als gute Könige und verantwortungsbewusste Männer bezeichnen, die wirklich danach trachteten, Gott zu gehorchen. Und dann sagt dieser Kommentator, um Davids Willen ließ der Herr das Licht auch weiterhin in Jerusalem scheinen und einen König auf dem Thron von Juda, und zwar bis der Tempel zerstört wurde von den Babyloniern, 587 vor Christus, dann wurde das Volk zerstreut, es kam nach Babel in die Gefangenschaft. Juda war dann nicht länger ein Königreich. Es fing für die Juden die Zeit des Exils an. Davids Familie blieb bestehen, aber kam nie mehr auf den Thron. Aber es kam, wie Gott das verheißen hatte, Jesus. Wenn wir in Matthäus 1,17 den Stammbaum Jesu lesen, der wird in diesem einen Vers zusammengefasst, dann werden nur zwei Menschen erwähnt. Und zwar Abraham, mit wem Gott einen Bund schließt, in dem nicht nur Juden, sondern alle Völker mit einbezogen sind, und David, mit wem Gott auch einen Bund schließt. Und mit ihm, David, wie gesagt, aus dem Haus Juda, fing die davidische Linie an, woraus Jesus stammt. Matthäus 1,17, so sind nun alle Geschlechter von Abraham, bis auf David, 14 Geschlechter, und von David bis zur Wegführung nach Babylon, 14 Geschlechter, und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus, 14 Geschlechter. Matthäus 1,17. Jesaja 9 kennen wir, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen, denn ein Kind ist uns geboren. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf den Thron Davids und über seinen Königreich. 2. Samuel 7, Vers 16 redet auch davon. Und Offenbarung 22, 16, hier spricht Jesus, ich, Jesus, bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Es ist ganz interessant nachzuforschen, wo dieser David erwähnt wird. Ich sagte 600 Mal im Alten Testament, 58 Mal im Neuen Testament, sehr oft als bezeichnet sich Jesus als Sohn Davids. Das war die Einführung. Jetzt kommt das Thema. Und in der reformierten Kirche in Holland hat eine gute Predigt immer drei Punkte. Die habe ich jetzt auch. Und zwar, eins, die große Enttäuschung. Zwei, die große Einsamkeit. Drei, die große Sehnsucht von David. Alles von David. Die große Enttäuschung. Wir haben gelesen in den letzten Tagen, dass David Gott gesagt hat, 2. Samuel 7, dass er ihm so gerne einen Tempel bauen würde. Und Gott hat ihm das nicht erlaubt. Er hat ihm gesagt, nein, das macht Salomo. Das macht dein Sohn, das machst du nicht. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie David auf diese Botschaft reagiert hat. Er muss sehr enttäuscht gewesen sein. Aber er hat es voll akzeptiert. Wir wissen alle, dass Loslassen nicht einfach ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Traum von David war, sein Lebenswerk jetzt noch ein Tempel zu bauen. Dass alle zukünftige Generationen nicht nur von ihm reden würden, sondern dass sie sagen würden, und der Tempel, das ist Davids Tempel. Ich denke, wer mal in Barcelona war und die Sagrada Familia, die große Kathedrale gesehen hat, der weiß, Gaudi steht da hinten. Der Architekt, alle wissen das. Und ich denke, David hätte das mehr als nett, er hätte das wunderbar gefunden, wenn Leute in zukünftigen Generationen gesagt hätten, das ist Davids Tempel. Aber es war Salomos Tempel. Und mehr noch, es war Gottes Tempel. Ich denke, die meisten Männer bauen gern. Und es ist auch wunderbar, wenn es tatsächlich möglich ist, sein eigenes Haus zu bauen. Es ist aufregend, ein Bauprojekt zu planen und vorzubereiten. Es macht Freude. Es gibt auch Ärger und Frustration, vor allem während der Bau. Aber wenn das Haus steht, enorm, oder? Und in 1. Könige 8, Vers 17 sagt Davids Sohn Salomo, dass es seinem Vater am Herzen lag, seine Herzenssache, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Und in 1. Könige 8, Vers 18, da steht auch, dass Gott das schätzte, dass es eine Herzenssache für David war. Und trotzdem durfte er es nicht machen. Das sollte sein Sohn machen. Und der Grund dafür steht in 1. Chronik 22. 1. Chronik 22, ab Vers 7. Und David sagte zu Salomo, mein Sohn, ich selbst hatte in meinem Herzen vor, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn geschah zu mir, indem er sprach, Du hast Blut in Menge fließen lassen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn viel Blut hast du vor mir auf die Erde fließen lassen, vor mir. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum, denn Salomo wird sein Name sein, das heißt der Friedliche. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. 1. Könige 8, Parallelstelle 2. Samuel 7, Verse 12 bis 13. Du hast zu viel Blut fließen lassen. Aber Gott hatte David doch vergeben. Trotzdem, er war der Kriegerkönig. Und Gott hatte vor, dass der Friedliche Salomo den Tempel bauen würde. Ich denke, das ist total schmerzhaft für David gewesen, dass Gott ihm nicht machen ließ, was er so herzensgerne machen wollte. Und es muss ihm sehr schwer gefallen sein, es seinem Sohn zu überlassen, aber hat sich in dieser Situation sehr groß gezeigt. Ein Mann Gottes, er schaffte es, zurückzutreten. Und er schaffte es, loszulassen. Und er machte das ohne Bitterkeit und ohne Groll. Er machte das von ganzem Herzen. Ich finde das großartig. Er erkennt Gottes Wille, er akzeptiert sie, was nicht heißt, dass er nicht traurig war. Er muss enttäuscht gewesen sein, aber zeigt sich groß. In 1. Chronik 22 bereitet David den Bau für seinen Sohn vor. Insofern, dass er alles Material, das für den Bau notwendig ist, bestellt. Und er erklärt, warum er das macht, in Vers 5 in 1. Chronik 22. Und David sagte sich bei sich: Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart. Er muss in der Zeit 12, 14 Jahre alt gewesen sein. Soll er einen Tempel bauen? Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, das soll überaus groß werden, zum Preis und zum Ruhm in allen Ländern. So will ich denn das Nötige für ihn bereitstellen. Und so stellte David in Menge bereit vor seinem Tod. Groß, oder? Vers 6, 1. Chronik 22, da ruft David seinen Sohn Salomo und gebietet ihm, um dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Und die Verse 11 bis 13, da ermutigt David Salomo und sagt ihm, dass Gott ihm helfen wird und dass dieses Projekt nur gelingen wird, wenn Salomo Gottes Ordnungen und Rechtsbestimmungen befolgt und mutig handelt. Der weise Rat eines Vaters an seinem Sohn. Er war nicht immer so weise mit seinen Söhnen, aber hier ist er sehr weise. Und in Vers 17 von 1. Chronik 22 gebietet dann David allen Obersten von Israel, um seinem Sohn beizustehen. Liebevoll, oder? Und nicht so einfach, um zu wissen, wann man loslässt und bis wie weit man gehen darf, um den Kindern beizustehen. Ich finde, dass David ziemlich weit geht, er bestellt alles. Aber der Sohn ist erst 12, 13 Jahre alt, er hat doch keine Ahnung, was er alles braucht für den Bau. Und von daher finde ich das großartig, dass David alles vorbereitet und auch Menschen beauftragt, seinen Sohn Salomo beizustehen. Salomo wird es machen. Sie dürfen alle nur helfen und David wird sich zurückziehen, beziehungsweise es gibt David nicht mehr, wenn der Tempel gebaut wird. Dann ist er schon gestorben. Können wir loslassen? Ja?
Kannst du noch mal sagen, 1. Chronik 22 gibt es
nicht? 22 gibt es nicht, siehst du.
1. Chronik.
Ja, gibt es. Bei mir schon. Und zwar auf Seite 535.
Das ist 2. Chronik.
Nee. Jetzt habe ich ein Wort von euch gelernt, jetzt sage ich neu. 1. Chronik 22, hast du es? Siehst du, man muss immer suchen. 1. Chronik 22, Vers 6, er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, den Gott Israels, ein Haus zu bauen. Da erklärte ihm Vers 8, warum er nicht durfte. Dann sagte seinem Sohn in Vers 11, der Herr sei mit dir, dass es dir gelinge und du das Haus des Herrn, deines Gottes, baust. Er sagt nicht, frag nochmal, weißt du jetzt alles? Brauchst du noch was? Kannst du mich immer anrufen? Nein, er lässt los. Ist auch eine Botschaft für Mütter, oder? Boah. Loslassen. Und vertrauen, dass Gott mit den Kindern ist und dass sie auch mal selber was machen sollen. Auch wenn wir es besser wissen, das ist das Problem. Denn wir meinen so oft, dass wir besser wissen und dass sie unser Rat dringend brauchen. Aber dann werden sie nicht groß. Loslassen. Die große Enttäuschung habe ich das genannt. Und ich möchte dazu sagen, eben nicht nur die große Enttäuschung, sondern die Größe Davids an diesem Moment. Er zeigt sich groß. Er akzeptiert, es erinnert mich an Mose. Der wollte auch so gerne in das verheißene Land einziehen und hat sein Volk 40 Jahre lang geführt und geleitet mit allen Problemen, mit allen Frustrationen, mit allen Schmerzen. Er hat sie befreit aus Ägypten. Und dann darf er sie nicht ins verheißene Land bringen. Gott nimmt ihn mit, zeigt ihm das gelobte Land. Er darf es sehen und dann muss er sich zurückziehen. Und dann stirbt er bei Gott und wird von Gott begraben. Und das heißt in der Bibel, dass man nicht weiß, wo er begraben wurde, aber Gott weiß es. Muss auch sein, denn die Gräber werden geöffnet. Wenn Jesus zurückkommt, dann müssen die schon wissen, wo die Gräber sind. Alles bekannt. Die große Enttäuschung, jetzt kommt die große Einsamkeit. Erste Könige 1. Und der König David war alt, hoch betagt. Er war 70. Ich denke, dass manche denken, das ist alt, aber andere denken, es ist überhaupt noch nicht alt. Aber die Leute, die sind natürlich früher sehr alt geworden, aber in dieser Zeit hat sich das irgendwie ein bisschen normalisiert. Heute werden wir wieder älter im Westen Europas, weil wir so gut versorgt sind. Aber man sagt, er war hochbetagt und man bedeckte ihn mit Kleidern, aber es wurde ihm nicht warm. Ja, schon eher ist zu lesen, dass David bei einer Schlacht nicht mehr mitgekommen war, weil er alt war und nicht viel mehr konnte. Man bedeckte ihn mit Kleidern, aber es wurde ihm nicht warm. In diesem Vers spüre ich Einsamkeit. Im Palast leben Davids Frauen, Beifrauen, Söhne, Töchter, aber er ist alleine. Anscheinend hat niemand Zeit für ihn. Anscheinend gibt es für alle Wichtigeres zu tun oder Schöneres zu tun, als beim Ehemann oder Vater zu sitzen in seinen letzten Tagen. Und in diesen letzten Tagen ist er seinen Dienern überlassen. Vers 2, da sagten seine Dienern zu ihm, Mann, suche meinem Herrn, dem König, ein Mädchen, eine Jungfrau, dass sie vor dem König dienend stehe und seine Pflegerin sei. Wenn sie dann in deinem Schoß liegt, wird meinem Herrn, dem König, warm werden. Und man suchte ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet Israels, und man fand Abishag, die Schunemiterin, und brachte sie zum König. Das Mädchen aber war überaus schön, und sie wurde Pflegerin des Königs, und sie bediente ihn, aber der König erkannte sie nicht, das heißt, er schlief nicht mit ihr. Wie menschlich kann man denken? Wir schenken dem alten König eine junge Frau, eine Jungfrau, und sie wird ihn beleben, es wird ihm wieder besser gehen. Er ist seinen Dienern überlassen. Er ist einem fremden Mädchen überlassen. Ich finde das erschütternd, dass dieser Mann in Einsamkeit sterben wird, dass er seine letzten Wochen oder Tage in Einsamkeit mit einer fremden Frau, mit einem fremden Mädchen verbringen musste. David sagt selber im Psalm 118, Vers 8, es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. In seinem einsamen Sterben ist David Jesus ähnlich, denn er wird auch verlassen von seinen Freunden. Auch er ging diesen schweren Weg allein. Und David schreibt darüber im Psalm 69, Vers 20 bis 21, eine Prophezeiung. Du hast meine Schmähung erkannt und meine Schmach und meine Schande vor dir sind alle meine Bedränger. Denn der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Ein Psalm von David. In vielen Psalmen redet er, singt er, schreibt er von Jesus. Aber David ist nicht nur einsam in seinem Sterben, er ist auch angefochten. Denn sogar in seinem Sterben ist der alte, schwache König nicht gesichert von Intrigen. Jetzt kommt Adonija zum Vorschein. Er betritt die Bühne. Er ist der Sohn von Haggit. Er ist der vierte und älteste lebende Sohn Davids, der jetzt die Bühne betritt. 2. Samuel 3, 2 bis 5 wurden die 6 Söhne erwähnt, die in Hebron geboren wurden. Der erste, Amnon, wurde ermordet von seinem Bruder Absalom. Der zweite muss früher gestorben sein. Wir hören nur seinen Namen. Ich habe ihn sogar vergessen, aber er wird nie wieder erwähnt. Der dritte war Absalom, auch tot. Jetzt ist der vierte noch am Leben, Adonija. Und dieser Adonija, seine Mutter hieß Haggit, ist ein Opportunist. Was ist ein Opportunist? Der blickt auf eine Krise und der fragt sich, wie kann ich diese Situation nützen, um mich selbst zu fördern und das zu bekommen, was ich haben will. Das ist ein Opportunist. Und Adonija gehörte zu diesen Menschen. Er muss zu dieser Zeit ungefähr 35 Jahre alt gewesen sein und er will den Thron. Er will der nächste König sein, obwohl wir wissen, dass das Salomo sein soll. David ist noch nicht einmal gestorben, da versucht Adonija den Kron und den Thron für sich sicherzustellen. Jesus war noch nicht einmal gestorben, da machten sich die Soldaten schon Gedanken darüber, wer sein Oberkleid bekommen würde. Darüber hat David auch gesprochen. Markus natürlich, in Markus 15, Vers 24, aber im Psalm 22 lesen wir Vers 19, Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Das schreibt David 1000 Jahre vor der Geburt Christi. Ein prophetischer Psalm. 1. Könige 1, Vers 5 bis 7. Adonija aber, der Sohn von Haggit, erhob sich und sagte, ich bin es, der König wird. Klare Sache. Ich bin es, der König wird. Und er schaffte sich Wagen und Reiter an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Sein Vater aber hatte ihn, solange er lebte, nie gekränkt, dass er gesagt hätte, warum handelst du so? Und ach, wäre ein sehr schön von Gestalt. Und seine Mutter hatte ihn nach Absalom geboren. Ein Zwischenvers, der sehr vielsagend ist. David hatte auch diesen Sohn nie diszipliniert. Sein Vater aber hatte ihn, solange er lebte, nie gekränkt, dass er gesagt hätte, warum handelst du so? Und auch war er sehr schön von Gestalt. Klar, so ein Junge verwöhnt man, oder? Ich weiß nicht, was das war bei David. Vielleicht wusste er nicht einmal, wie viele Kinder er hatte. Oder hat er manchmal Kinder im Palast gesehen und gedacht, gehört der mir oder wer ist das eigentlich? Er hat sich nicht direkt um seine Kinder gekümmert. Er war kein Priester der Familie. Und Adonija, Vers 7, hatte seine Verabredungen mit Joab, dem Sohn der Zeruja, getroffen und mit dem Priester Abjatar. Und sie standen mit ihrer Hilfe hinter Adonija. Er bereitet das alles sehr gut vor. Er hat jetzt mit Joab und mit Abjatar die Unterstützung des Heeres und der Priesterschaft. Klug. Aber der Priester Zadok und Benaja, das war einer von den 37 Helden, wozu auch Uriah gehörte, und der Prophet Nathan und Shimi, der ihn damals so verflucht hat, aus dem Haus von Saul, und die Helden, die David hatten, waren nicht mit Adonija. Also viele waren nicht mit ihm, aber viele waren mit ihm. Und Adonija schlachtete Schaf und Rinder und Mastvieh bei dem Stein Sohelet, und neben Enroge, der neben Enroge ist, und er lud alle seine Brüder, die Söhne des Königs, ein. Und alle Männer von Juda, die im Dienst seines Vaters, des Königs, standen. Den Propheten Nathan und Benaja, ein Held, und seinen Bruder Salomo lud er nicht ein, klar. Die standen nicht auf seiner Seite, aber hatte trotzdem eine beachtliche Truppe zusammengebracht. Und bei diesem Festessen, was eigentlich ein Krönungsmahl sein soll, lässt er sich krönen. Wird er König, der Opportunist. Hier sieht man das uralte Thema von Begierde nach Macht und Geld. Adonija will König sein und das wird ihm nicht gelingen. Und warum nicht? Weil nach Psalm 33, Vers 11 der Ratschluss des Herrn ewig Bestand hat. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand. Seine Verheißungen an David werden verwirklicht werden. Da können Menschen alles Mögliche versuchen, sich sogar als König krönen lassen, aber es wird nichts daraus. Jetzt erscheint der Prophet Nathan und er berichtet Bathseba, der Mutter von Salomo, was hier geschehen ist. Er ist ein treuer und weiser Prophet. Wo haben wir ihn vorher schon gesehen? Bei Bathseba nach dem Ehebruch. Jetzt sucht er Bathseba auf. Sie ist anscheinend eine weise Frau, die er vertrauen kann. Sie ist auch die Mutter von Salomo. Jetzt sehen wir Bathseba in eine ganz andere Rolle. Und er ratet Bathseba, dass sie zum David gehen soll, um ihm alles zu sagen, was hier passiert ist. Krönungsfest, Adonija hat sich als König also krönen lassen. Und also Nathan sagt, Bathseba, du sollst jetzt den König besuchen und ihm das alles sagen. Und er verspricht ihr, dass er nachher dann auch selber kommen wird und dass er ihre Worte bekräftigen wird. Sie geht also zuerst. Vers 15, da ging Bathseba zum König hinein in das Gemach. Der König aber war sehr alt und Abishag, die Schunemiterin, bediente den König. Der König bekommt endlich Besuch von seiner Gattin. Aber es geht nicht um ihn. Es geht um Intrigen. Es geht darum, dass er noch etwas lösen muss. Es geht nicht um ihn. Das tut mir so leid. Man hätte ihn eigentlich in Ruhe lassen sollen, aber er muss natürlich hören, was läuft. Denn es soll nach Gottes Ratbeschluss Salomo sein, der nächste König wird. Das hat auch David öffentlich verkündigt, als er den Bau des Tempels bekannt gab in 1. Chronik 22 und 28. Und in dieser Situation zeigt sich der hochbetagte und schwache König sehr stark. Er bestätigt vor Nathan und Bathseba, dass Salomo sein Nachfolger sein wird in Vers 30. Ja, wie ich dir einst bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe, indem ich sprach, gewiss, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll der sein, der an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen wird. Ja, so werde ich am heutigen Tag tun. David muss etwas tun. Und jetzt werden der Priester Zadok, der noch immer auf Davids Seite war, der Prophet Nathan, der Treue, und der Levit Benaja, einer von Davids Helden, der Leiter der königlichen Leibgarde, werden bestellt. Und sie sollen Absalom direkt zum Gihon bringen. Das war ein wichtiger Ort mit Quellen. Und es kommen auch, heißt es in Vers 38, die Kreter und die Pleter. Finde ich so schön, die Kreter und die Pleter. Das war Davids Leibgarde. Und Zadok kommt mit einem Ölhorn mit Öl. Er holt das aus dem Zelt der Begegnung, wo David die Bundeslade aufgerichtet hat. Und sie gehen in das Tal hinunter und dort salben sie Priester Salomo zum König. 1. Könige 1, Vers 40. Alles Volk zog hinauf hinter Salomo her und das Volk blies auf Flöten. Sie freuten sich mit großer Freude, sodass die Erde fast von ihrem Geschrei barst. Adonija erfährt natürlich von der Krönung, von der Salbung seines Bruders, und zwar an dem Moment, wo sein Fest fast zu Ende ist und alles Festessen aufgegessen worden ist. Die Gäste sind erschrocken, die machen sich aus dem Staube, Vers 49, und Adonija hat furchtbar Angst vor Absalom. Er sucht Asyl und was macht er? Er geht in das Zelt der Begegnung zum Altar und greift die Hörner des Altars fest. 2. Mose 27, 2 spricht darüber. Das war, was Menschen taten, die in Gefahr waren. Es gab damals noch nicht die sogenannten Zufluchtsstätten, die später kommen. Und Salomo ist dann seinem Bruder gnädig, ich muss mich kurz fassen. Er lässt ihn holen, lässt ihn gehen, aber er bekommt so etwas wie Hausarrest. Geh in dein Haus. Der Mann dürfte nicht mehr in die Öffentlichkeit treten. Er sollte sich ruhig verhalten. Und dann in 1. Könige 2, Vers 10, da stirbt David und er wird in Jerusalem, Davids Stadt, begraben und Salomo setzt sich auf den Thron. Damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Sollt ihr weiterlesen, Adonija gibt nicht auf. Er bleibt auch nicht in seinem Haus. Er lässt Bathseba fragen, ob er diese Schunemiterin, die für David gesorgt hat, als Frau haben kann. Die letzte Frau, die bei David war. Warum wollte er das? Er wollte über diesen Weg vielleicht doch noch versuchen, den Thron zu erwerben. Denn der Besitz der Frau oder der Beifrau eines Königs war der Nachweis für den Besitz des Königreiches. So können wir auch verstehen, warum Absalom die 10 Beifrauen von David vergewaltigt hat. Er kriegt die Frau nicht. Er wird diesmal von Salomo verurteilt und er stirbt. Die große Einsamkeit, oder? Dass man das alles auch noch erleben muss auf seinem Sterbebett. Und dass es eine fremde Frau ist, die für dich da ist. Die für dich da ist. Zum Schluss, ich muss mich beeilen, die große Sehnsucht. Aus Davids letztem Gespräch mit seinem Sohn Salomo ist zu entnehmen, was ihm im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden ist. 1. Könige 2, 1 bis 4, als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, befahl er seinem Sohn Salomo und sagte, ich gehe nun den Weg aller Welt, sei stark und erweise dich als Mann. Und dann kommt es, Vers 3, 1. Könige 2, bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat. Dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen, seine Gebote, seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist. Er soll Gottes Wort aufrecht halten. Man kann das zusammenfassen. Geh mit Gott. Geh mit Gott. Wandle vor seinem Angesicht. Sei abhängig von ihm. Suche ihn. Und ich erinnere mich auf einmal, wie derselbe König David, nachdem ihm Gott gesagt hatte, dass er den Tempel nicht bauen dürfte, dass er sich vor Gott hinsetzte. Wisst ihr doch, er hat die Bundeslade aufgesucht. Er hat sich vor dem Herrn niedergesetzt, heißt es in 1. Chronik 17, 16. Er hat sich vor der Bundeslade hingesetzt, ist zum Thron der Gnade gegangen und hat nur gesagt, Herr, Herr. Herr, Herr. Und eigentlich sagt er seinem Sohn dasselbe. Sei treu. Suche die Gegenwart, suche die Anwesenheit Gottes. Er soll Herr sein in deinem Leben. Und ich habe gesagt vor einigen Tagen, als wir darüber sprachen, dass er eben die Bundeslade aufgesucht hat, sich dorthin gesetzt hat. Dort will uns Gott haben. Vor seinem Thron. Vor seinem Thron der Gnade. Und auf einmal denke ich dann, nicht auf einmal, ich denke immer wieder an Psalm 27. Und da sagt David in Vers 4, eins habe ich vom Herrn erbeten. Es geht um die große Sehnsucht, geht darum. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit oder die Lieblichkeiten des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Eins ist mir wichtig. Ich möchte wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Ich möchte alle Tage meines Lebens bei Gott sein. In Gottes Gegenwart. Das ist seine größte Sehnsucht. Das ist ein wunderbarer Psalm. Und auch da ist er Jesus ähnlich. Kennt ihr die Geschichte, wo Jesus als 12-jähriger Bub verloren gegangen ist? Nach dem Passafest. Wie seine Eltern ihn gesucht haben, wo befand er sich? Im Tempel. Was hat er gesagt? Ich muss mich mit den Dingen meines Vaters beschäftigen. Man kann das auch so übersetzen, ich muss bei meinem Vater sein. Und Maria denkt, ja, was soll das? Was soll das? Eine ganz klare Botschaft. Ein Junge, der mit 12 Jahren schon das sagt, ich muss im Haus meines Vaters sein. Ein Ding suche ich, sagt Paulus in Philipper 3, Vers 13. Ein Ding suche ich, das jage ich nach. Ich möchte Gott, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Ein Ding ist nötig, sagt Jesus Martha in Lukas 10. Ein Ding ist nötig. Sie ist voll beschäftigt mit Dienen, sie ist frustriert, sie explodiert. Und Jesus sagt, ein Ding ist nötig, Martha. Und das ist, was Maria hier vorlebt, sie sitzt zu Jesu Füßen. Ein Ding ist nötig, sagt Jesus. Nimm dir Zeit dafür, sorge dafür, dass dir das nicht abgeht, dass nicht alles andere wichtig wird. Ein Ding ist nötig, ein Ding ist mir wichtig, ein Ding will ich, sagt David, ein Ding nur. Die eine Sehnsucht, bei Gott zu sein, ihn besser kennenzulernen. Und dann denke ich an Matthäus 6, Vers 6, wo Jesus sagt, dass wir immer wieder in die innere Kammer gehen sollen. Da heißt es, dass Jesus, dass Gott dort vertraulich mit uns reden wollen, im Verborgenen heißt es. Und dann wird im Griechischen ein Wort verwendet, das man auch übersetzen könnte, man könnte mit Vorratskammer. Wir sollen in die Vorratskammer gehen. Ich weiß nicht, ob ihr Vorratskammer oder Keller habt. Ich habe einen Keller und ich bin so gerne unten in meinem Keller, weil es da so viel gute Sachen gibt. So auch eingemachtes, eingekocht, Marmeladen und Säfte und Rosinen und Mehl und Zucker. Ich bin wirklich sehr gerne da. Manchmal auch ein Schinken hängt da so. Ich bin sehr gerne da. Obst, Äpfel. Ich bin sehr gerne da. Und dieses Wort verwendet Jesus. Wir sollen in die Vorratskammer gehen. Und da hat er viele Lieblichkeiten oder Herrlichkeiten für uns bereitet. Und ich stelle mir das so vor, da ist eine Kiste mit voller Gnade und ein Sack mit Trost. Und oh weia, da lieben auch einige Lektionen, Ermahnungen, die brauche ich auch. Vergebung, haufenweise, kann ich immer wieder davon nehmen. Da liegt Mut, da kann ich mir Kraft holen. Die Lieblichkeiten des Herrn, wie sagt das David, eins habe ich vom Herrn erbeten, ich möchte alle Tage im Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens dort sein und anzuschauen, die Lieblichkeiten des Herrn. Und wisst ihr, was ich oft mache? Die innere Kammer, da war Gott ist, ich weiß das, ich muss mir die Zeit nehmen, aber ich sauste so oft an diese innere Kammer vorbei. Ich schmeiße noch gerade meinen Zettel da rein, worauf steht, was ich brauche und warte nicht einmal auf die Antwort. Nehme mir nicht einmal die Zeit, um anzuschauen, um mir bewusst zu werden von dem, was alles da aufgelagert ist für mich. Ich nehme mir kaum die Zeit, um da reinzugehen, mich hinzusetzen, wie es David tat, vor der Bundeslade in der Gegenwart Gottes und zu sagen, Herr, Herr, wie groß bist du, wie klein bin ich? Darf ich dir meine Sünden bekennen? Darf ich vor dir aussprechen, was alles schiefgegangen ist? Wirst du mich bitte reinigen, entsündige mich, sagte David. Wirst du mir bitte die Lasten nehmen? Wirst du mir bitte die Sünden nehmen? Wirst du mir waschen, damit ich wieder fliegen kann? Ich nehme mir zu wenig Zeit dafür. Sie vielleicht auch. Aber immer wieder entdecke ich, wie kostbar das ist, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Und wie treu und wie gut Gott ist, dass er so vieles für uns bereit hat. Und wenn wir in die innere Kammer gehen, wenn wir uns absondern, dann darum geht es, dann nehmen wir dieses Buch mit, worin alles steht, was wir brauchen, worin wir finden, wonach wir suchen. Die Herrlichkeit, die Lieblichkeiten des Herrn. Die große Enttäuschung, die große Einsamkeit, die große Sehnsucht. Das Letzte ist das Wichtige, das Wichtigste. Dass sich diese Sehnsucht in uns nur verstärkt. Dass wir das lernen, den stillen Umgang mit Gott. Dass wir das lernen, vertraulich mit ihm umzugehen, ihn zu kennen. Es ist so oft so, dass wir bei Konferenzen, da fühlen wir uns sehr wohl, wir haben es gut miteinander, wir haben Zeit für die Bibel, wir müssen nicht kochen, wir haben nichts zu tun, wir werden verwöhnt. Aber wenn wir morgen nach Hause gehen, wie geht's dann? Geht dann die Bibel in den Bücherschrank? Nee, bleibt er ein bisschen zu, morgen, übermorgen? Haben wir oft keine Zeit dafür? Werden wir von dem Leben eigentlich überholt? Wird das alles, der Alltag, wieder wichtiger als der Umgang mit Gott? Es geschieht so leicht, oder? Wir werden überrollt von allem, was notwendig ist, allem, was geschieht. Unsere Gedanken, wir werden abgelenkt, wir werden gefüllt mit Sachen, die wir tun müssen oder Schwierigkeiten und ich möchte diese große Sehnsucht üben. Sie kommt nicht von selber. Sie entsteht dadurch und sie nimmt dadurch zu, indem ich das übe. und die Bibel nehme und darin lese und sage, Herr, was hast du mir zu sagen? Indem ich das übe, dass ich in die innere Kammer gehe und sage, Herr, was hast du heute für mich? Wenn es eine Ermahnung ist, dann bin ich da, dann höre ich. Wenn es eine Enttäuschung geben muss, wenn du mir sagen musst, dass das eine oder andere nicht meine Sache ist, dass ich loslassen muss, dann will ich das annehmen. Dann bringe ich dir auch meine Enttäuschung und helf mir dann aufzustehen und voranzugehen und das zu tun, was du von mir fragst. Wissen Sie, ich habe am Anfang gesagt, der Herr wollte aus David einen Mann nach seinem Herzen machen. Er hat auch einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Er sucht ein Herz, das offen für ihn war. Und hier sehen wir, dass dieses Herz von David im Laufe der Zeit gefüllt worden ist mit Sehnsucht nach Gott. Nicht nach Macht, nach Gott. Nicht nach Geld, nach Gott. Nicht nach Reichtum, nicht nach Gott. Nur nach Gott. Und diese Sehnsucht möchte er in uns sehen. Und mit dieser Sehnsucht kann Gott etwas anfangen. Das braucht ihr, dass wir sagen, eins will ich. Ich will das lernen, in Gottes Gegenwart zu leben. Ich will das lernen, ihm zu gehorchen. Ich will das lernen, seine Stimme zu erkennen. Inmitten des Lärmes dieser Zeit. Ich will das lernen. Ich will eine Antenne für Gott entwickeln. Ich will eine Antenne für Gott entwickeln. Ich will die Stille lernen, ich will die Stille üben. Ein Ding wünsche ich mir, sagt David. Ich möchte mein Leben lang im Tempel des Herrn sein. Ich will mein Leben lang in Gottes Gegenwart sein, ihn besser kennenlernen, mit ihm wandern. Wenn das unsere Sehnsucht ist, dann dürfen wir Vertrauen haben. Denn Gott ist treu. Er hat das letzte Wort, auch in unserem Leben. Und er hat Großes mit uns vor. Eine Zukunft voller Hoffnung. Jeremia 29,11. Es wurde den Menschen in Exil gesagt, wir dürfen das auch für uns annehmen. Ich habe gute Gedanken. Eine Zukunft voller Hoffnung. Nicht mehr zurückblicken, nicht hängen bleiben in dem, was schiefgegangen ist, sondern vorausschauen und vor allem hinaufblicken. Den Wettlauf laufen. Hinaufblicken auf Jesus, Hebräer 12. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der mit uns geht morgen, wo wir halt auch hingehen. Das kann ich immer nicht so richtig verstehen, aber Gott kann alles. Er bleibt nicht in Deutschland, geht sogar auch mit nach Holland, nach England. Er ist bei uns alle Tage und er sucht ein Herz mit Sehnsucht nach ihm. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für das Leben von David. Wir danken dir für alles, was wir von ihm lernen durften und dürfen. Wir danken dir vor allem dafür, dass du sichtbar geworden bist in dieser Geschichte. Dass wir deine Treue und deine Güte gesehen haben. Und auch deine Allmacht, Herr. Du bist tatsächlich Herr. Wir wollen dir danken für die Psalmen, die uns beten lernen, uns dabei helfen, Worte zu finden, um das auszudrücken, was wir empfinden. Und wir danken für dieses Wort aus Psalm 27, wo David sagt, ich will nur ein Ding. Ich möchte mein Leben lang bei Gott sein, mein Leben lang bei meinem Herrn verkehren. Herr, schenk uns das, dass sich diese Sehnsucht in uns entwickelt, dass wir Menschen werden nach deinem Herzen, die danach jagen, die nicht sitzen bleiben, sondern die danach jagen, dich besser zu kennenlernen, die danach jagen, dass du dein Werk in uns vollenden kannst. Diese Dinge fragen wir im Namen Jesu. Amen.